Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juli 1992.
Ein böser Vorwurf wartet neulich vom Semi-Militant an die Imp neben den Schandern verdutztes Ohr. Das neue Ratpapier sei doch von geradezu sozialdemokratischem Impetus geprägt. Und selbst Deutschlands prominentester Ratsspezialist erklärte in der vorgehaltenen Hörer heute Morgen, dass das ja so falsch auch gar nicht sei. Aber was sei denn im Moment dazu eine praktizierbare Alternative? Na, eine noch viel böser vorzuwerfen, der geradezu basisradikal doof dreiste, wüsste ich dann schon, praktiziert durch die Bayern. Grünen. Die stellten sich doch allen Ernstes mit einem Schild, keine Schandtaten in unserem Hofgarten, für eben denselben und mobilisierten so wahrscheinlich Massenproteste in München gegen das G7-Treffen. Mit Erfolg, wie ich vermute, weiß doch jeder Depp inzwischen, dass unser salomonischer Reichtum nicht gerade auf der physischen Arbeitskraft der derzeit in München versammelten beruht, allerdings schon darauf, dass sie sich ab und zu treffen, um weiteres Vorgehen zu planen. Aus diesem moralischen Dilemma gibt regionalistische Gemütlichkeit allemal einen Ausweg. Wenigstens sollen sie ihre feisten Ärsche, mit denen sie normalerweise die Rücken asiatischer Kinder bucklig drücken, nicht auf die bayerischen Bierbänke setzen. Wenigstens sollen sie ihre Stiefel, die normal den Nacken afrikanischer Männer und Frauen unterdrücken, nicht in den Münchner Rasenhaken. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und erst, wo Gemütlichkeit begonnen hat, kann Gemütlichkeit auch aufhören. Die Themenrolle im Dienstagssensor.
Bayerische Gemütlichkeit.
Also in München, eher rustikal, zeigte sich allerdings Polizei und Justiz am Wochenende und jetzt Berichte von Polizei und Gegenaktion vom Tage.
Französisches Savoir-vivre.
Auf den Landstraßen. Weniger um Picknicks als um Streiks und Streit geht es allerdings derzeit den französischen Routiers eine Einschätzung.
Kameradschaft und Eintopfverbindung.
Bei der Bundeswehr reicht nicht als Konzept für die 90er. Zum Aufstieg einer Weltmachtarmee ein Beitrag mit Christoph Nehm von der DFGVK.
Komm ich heute nicht, komm ich morgen.
Und wenn das nicht, vielleicht übermorgen oder noch später, denken sich derzeit die Regierung und die Arbeitgeber in Sachen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Karenztage ist das Stichwort, Hilfe Tuber von der IG Metall, der Gesprächspartner.
Hoch auf dem gelben Wagen, vorwärts die Röslein treiben.
Oder was sonst als Alternative für die erstmal gestorbene Autobahn B31 Ost in Frage kommen könnte. Ein Gespräch zu den jetzt notwendigen Planungen und geplanten Aktionen mit Volker Schönberg von der B31 bzw. von der BI gegen die B31 Ost neu.
Öfters mal was anderes sehen, ins Kino gehen.
Zumindest Ende August ins Freiburger Videoforum. Ein etwas anderes Kino, jetzt schon eine erste Annäherung an das 6. Videoforum mit Ursula Hartenstein von der Freiburger Medienwerkstatt.
Und wenn ihr mit uns telefonieren wollt, könnt ihr das auch. Telefon in Freiburg, die uns im Studio, die 31 028.
Ja, nachdem unser Berichterstatter aus München gestern eher ein bedrückendes Bild von der Stimmung der Gegnerinnen und Gegner gegen den Gipfel gezeichnet hatte, hört sich das heute schon etwas besser an, nachdem nur noch wenige der insgesamt 700 festgenommen in Haft sind. Wie es genau gestern Nacht und heute dann aussah im Folgenden.
Also so, die Leute, die gestern festgenommen worden sind, das waren nach Angaben vom Ermittlungsausschuss 700, so circa, die Angaben sind leider etwas ungenau, sind die allermeisten gestern Abend bzw. heute Nacht freigekommen. Das heißt, die haben gestern Abend nochmal 9 die ersten Leute rausgelassen, weil ihre Versuche mit diesem Unterbindungsgewahrsam bzw. mit einem von einem Ermittlungsrichter einen Haftbefehl quasi zu kriegen für die Tage auf Grundlage von der Aussage versuchte Nötigung vom Weltwirtschaftsgipfel, die ist nicht durchgekommen. Es war so, dass gestern Abend die Münchner Abendzeitung und die Frühausgaben von den Tageszeitungen von heute eine ziemlich breite Stimmung gemacht haben, so welche Schande für München und übler überzogener Polizeiterror. Und es war gestern Abend relativ schnell so eine ganz klare Stimmung in der gesamten Stadt irgendwie da, sodass sie es nicht durchgekriegt haben. Es sind noch Leute drin, das sind zum Teil ausländische Genossen, Genossinnen. Die große Zahl, eigentlich alle, die aus dem Käfer festgenommen worden sind, gestern, die sind auf alle Fälle draußen.
Wie schaut es aus mit den Freiburgern, die gestern festgenommen
wurden? Die ganzen Freiburger sind auch gestern Abend gleich wieder rausgekommen. Die sind alle da, die sind heute dort noch zurückfahren. Die Stimmung ist also gestern Abend auch draußen ziemlich gut gewesen, trotz diesen Festnahmen. Also bevor die Leute freigekommen sind, es gab noch eine Spontan-Demo vom Stachus zum Polizeiknast, die war ziemlich gut und Power von 300 Leuten. Und die Leute, die im Knast waren, die haben auch erzählt, dass es auch völlig gut war. Große Xirmen, alle in großen Gruppen eigentlich gewesen, es war eine total gute Stimmung und vor allen Dingen, als sie rausgekommen sind, es ging also bis heute Nacht um zwei, bis die letzten wirklich dann draußen waren, obwohl die Bullen ein paar Mal gesagt haben, jetzt sollten wir doch heimgehen und weil alle draußen zahlen, was halt nie gestimmt hat. Aber die Stimmung war irgendwie total gut und das ist auch wichtig, weil sie irgendwie gestern, glaube ich, auch für alle endgültige Kipptisch hier, also so von diesem etwas resignativen und was kann man eigentlich hier machen in Bayern, wird sie eigentlich von Stunde zu Stunde auch kämpferischer und überzeugter, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das hat sich heute Morgen dann fortgesetzt. Heute Morgen gab es eine Demo zu dem Stichwort politische Gefangene. Da waren ziemlich viele Leute da, also Minimum etwa 1000. Die ist ohne größere also es gab eigentlich Auflagen, aber die Polizei hat sich sehr zurückgehalten. Sie versuchen gerade eine ziemlich moderate Linie zu fahren. Zeitentransparente waren erlaubt. Die ging unter anderem halt bei der Abschlusskundgebung dann bei der beim amerikanischen Generalkonsulat, wo eine Resolution zu Mumia Abu Jamal und für die Freilassung von Mumia Abu Jamal übergeben werden sollen. Die haben sie aber nicht angenommen.
Das ist also ein Gefangener, der in den USA zum Tode wurde.
Bei den Regierungsstrukturen, die zivil.
Zuvor ist noch eine Resolution auf mir bei der bayerischen Justizministerin eine Resolution abgegeben worden für die sofortige Freilassung von Bernd Rösner, ein Gefangener aus der RAF. Gefordert hat, glaube da braucht man zu Bernd kann nicht mehr so Axel sagen, das dürfte relativ bekannt sein, hoffe ich mal.
Und ist dann für.
Es gab bei der Demo dann, obwohl die Bullen relativ zurückhaltend waren, gab es trotzdem zwei Abgriffe. Also es ist nicht so, dass jetzt völlig schüchtern da sind, das USK gibt es nach wie vor. Im Moment läuft gerade die zweite Demo vom heutigen Tag zu Rassismus, Abschiebung, Asyl und Fluchtgründe, also die ganze Flüchtlingssituation. Die ist jetzt, also es ist eh so, die ganzen Demos laufen immer ein bisschen später los, wie sie sein soll. Die ist mit massiv Polizei begleitet und wieder mit massiv Zivis, aber die ist vorher losgelaufen. Ich bin da jetzt weggegangen, als sie auf dem Weg waren zu einem ziemlich bekannten, also hier in München bekannten Treff von Faschisten. Und da sind auch also so zwischen 1000 und 1500 Leute gerade da. Die Stimmung ist total gut eigentlich. Gut, das USK ist und SEK und verschiedene Einheiten, die sind mit dabei, aber hatten sich bis zu dem Zeitpunkt zurückgehalten.
Lastwagenfahrer bringen den französischen Staat an den Rand des Kollapses. Was die gegen die EG von oben aufgebrachten Bauern bisher nicht schafften, dazu sind seit einigen Tagen die Chauffeure des privaten Transportgewerbes aufgebrochen. Alain und Bernard sprechen aus, was auch andere Fahrer und Fahrerinnen bewegt.
Nicht der Punkteführerschein ist es, der allein den Streit darstellt, sondern alles, was sich im Lauf der Jahre angesammelt hat, ohne dass jemals jemand zuhören wollte. Das ist eine große Bombe, die sich Transportwesen nennt.
Was sich auch schon bei den Bauern und Bäuerinnen gezeigt hat, die Bevölkerung macht mit oder lässt es zumindest geschehen. Bis zu 200 Straßensperren der wichtigsten Fernstraßen und Einfallstore der Städte waren und sind bis zur Stunde noch von Lastzügen großer Tonnage errichtet. Der Anlass: eine Punkteregelung bei Verkehrsvergehen vergleichbar mit der sogenannten Flensburger Kartei. Doch lediglich 6 Punkte darf ein französischer Verkehrsteilnehmer abgezogen bekommen, um seinen Lappen zu verlieren. Der Hintergrund: ein Europa nach den Gesetzen des Dschungels der freien Marktwirtschaft setzt auch FernfahrerInnen in Angst und Wut zugleich. Denn die FernfahrerInnen haben von den sozialen Fortschritten mancher Berufsgruppen in Frankreich nicht profitiert. Sie sind nach wie vor gezwungen, bis zu 15.000 Kilometer im Monat auf der Straße zu verbringen. Das macht dann auch öfter mal mehr als 60 Stunden die Woche zu einem eher mittelmäßigen Lohn. In Frankreich zwischen 1.700 und 2.500 Mark. Entscheidend dürfte wohl bei den gegenwärtigen Protesten der FernfahrerInnen und Fahrer die Angestellte wie Unternehmerin gleichsam mobilisierten die Tatsache gewesen sein, dass ein großer Teil des Einkommens erst durch Prämien und Zuschläge zustande kommt. Dadurch fühlen sich Fahrer und Fahrerinnen gezwungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und vorgeschriebene Lenkzeiten zu überschreiten, was oft zu erheblicher Gefährdung anderer führt. Erstaunlich sind jedoch die Ausmaße und die Spontanität des Protestes. Über Nacht, koordiniert durch CB-Funk, Mobilfaxe und Raststättentelefone, hat sich eine Bewegung gebildet, die an bestehenden Organisationen und Institutionen glatt vorbeigezogen ist. Gewerkschaften und UnternehmerInnenverbände des Transportwesens sahen sich in einer Beobachterrolle gedrängt und versuchten, der Staatsregierung die Bewegung zu interpretieren. Die Präfekten der Departements begaben sich zu den Straßensperren, um Kontakt aufzunehmen und der Regierung Unterhändler und Händlerinnen vorzuschlagen. Diejenigen gaben sich dann in Paris die Klinke in die Hand. 13.000 Unterdrückungskräfte aller Provenienz, kaserniert oder auch nicht, unterstützt von 4 Armeehubschraubern und 12 Panzern der Armee, konnten nur punktuell Erleichterung für den Verkehr schaffen. 160 Menschen wurden festgenommen, 1.000 zur Anzeige gebracht. Heute Morgen dann sah es kurzfristig danach aus, als wäre ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Regierung, Arbeitnehmerinnen, vertreten durch die Gewerkschaften CGT, FO, CFDT und kleinerer, und den Vertreterinnen der Protestiererinnen und den Transportunternehmerinnen des Nationalen Verbandes UFT erreicht. Erstens, für Lastwagenfahrer und Fahrerinnen gilt ein gesondertes Punktesystem. Zweitens, die Arbeitszeitregelungen für FernfahrerInnen werden neu verhandelt. Drittens, die Wiederholung von Fahrkursen zur Wiedererlangung des eingezogenen Führerscheins wird von Unternehmensseite bezahlt. Viertens, die Tachoscheibe darf nicht im Nachhinein zur Kontrolle der Geschwindigkeit herangezogen werden. Und fünftens, verliert ein Fahrer oder eine Fahrerin die Arbeit wegen Führerscheinentzugs aufgrund des Punktesystems, wird ihm oder ihr eine Arbeit in der Nähe des Wohnortes garantiert. Die Gewerkschaften zeigten sich davon zufrieden, aber wachsam, wie die kommunistische CGT meinte, oder aber meldeten dies als einen Schritt nach vorn an, wie die sozialistische CFDT. Wenig beeindruckt zeigten sich die UnternehmerInnen, die bereits zum Generalstreik aufgerufen hatten. Doch auch die Blockierer und Blockiererinnen trauen dem Verhandlungsergebnis offenbar nicht besonders. Immer noch wird die große Anzahl der Straßensperren an den strategischen Punkten aufrechterhalten. Die Großindustrie drohte indes mit Kurzarbeit. So will Peugeot insgesamt 10.000 ArbeiterInnen vorübergehend freisetzen. Dem Flughafen Nizza droht anscheinend ab morgen der Spritmangel. Ein interessanter Aspekt in den Protesten wurde bisher aber noch kaum erwähnt. Die Diskussion um den Schienengüterverkehr ist neu entflammt. Brice Lalonde, ein Ex-Grüner und nun zu den Konservativen gewechselt, ereiferte sich, Schnauze voll von den Lastwagen. Die Straßentransporte müssen auf die Schiene. Wir können nicht mehr länger die Verdoppelung der Lastkraftwagen, die für die nächsten 10 Jahre vorhergesagt wird, akzeptieren. Soweit also Prislalonde. Sollte dies jedoch ähnlich arrogant und von oben herablaufen wie bisher mit den Menschen bei der Durchsetzung des gemeinsamen europäischen freien Marktes umgegangen würde, dürften die Konflikte so schnell nicht aufhören. Übrigens, was die letzten Tage oft vergessen wurde, die Bauern und Bäuerinnen sind immer noch auf der Straße und ihre Wut gegen die Herrschenden in Paris ist durch die Fernfahrerinnenproteste nicht geringer geworden. Eher im Gegenteil.
Der folgende Beitrag ist getragen von dem einzigen, was einer so großen und geschichtsträchtigen Nation wie Deutschland angemessen ist, von Verantwortung und damit von Rechten und von Pflichten. Der Verantwortung dafür, dass deutsche Waffen, deutscher Held, die 2 Weltkriege verschuldet haben, nun hokus pokus einen 3. verhindern sollen. Das müsste selbstverständliche deutsche Pflicht sein. Und wenn das nicht möglich ist, dass dann zumindest deutsche Waffen, deutscher Held, die 2 Weltkriege allein auf der falschen Seite verloren haben, einen 3. gemeinsam auf der richtigen gewinnen werden. Das sollte gutes deutsches Recht sein. Es ist also ein Beitrag über das wiedervereinte Deutschland, dessen stolze Pflicht und kühnes Recht es ist, dem friedliebenden Teil der neuen Welt zu zeigen, dass auch Deutschland bereit ist, den Frieden mit Waffen und aller Gewalt zu erkämpfen. Die Geschichte der neuen deutschen Verantwortung ist lange, könnte aber zum Beispiel am 19. Juni einsetzen, als sich am Bonner Petersberg die hohen Herren der Westeuropäischen Verteidigungsunion sich mit dem heiligen Schwur voneinander trennten, in Bälde auch eigene WEU-Truppen zu Blauhelm- und Kampfeinsätzen schicken zu werden. Damit die BRD seinen internationalen Rechten und Pflichten gerecht werden könnte, müsste jetzt endlich dazu das Grundgesetz geändert werden, betonten damals schon Außen, Kingl und Verteidigungsrühe. Wie schnell sowas nötig sein kann, zeigte sich nur eine gute Woche später auf dem EG-Gipfel in Lissabon, der den Jugoslawen mit Kampfhandlungen drohte, wenn die Kampfhandlung dort nicht endlich aufhören würde. Die deutsche Delegation spricht sich dabei noch nachdrücklich für ein scharfes Vorgehen gegen die Serben aus. Ein Tag später, zum Juniende, ziehen sich die Serben, die genügend historische Erfahrung mit deutscher Schärfe haben, tatsächlich zurück. Außen Kingl ist zufrieden und fordert nun deutsche humanitäre Beteiligung am Flughafen von Sarajevo. Militärisches sei aus historischen Gründen leider etwas ungeschickt. Als militärischer Berater steht er aber trotzdem zur Verfügung, empfiehlt stärkere Drohgebärden, notfalls die Zerstörung der Kommunikationswege. Das hat ihn niemand dazu gefragt. Als am 2. Juli dann die US-Marine in die Adria fährt und für strategischen Druck sorgt, sorgt sich Kingl auf einer Dienstreise in Washington um strategische Probleme. Ein Landkorridor müsste nach Jugoslawien zum Flughafen geschlagen werden. Die humanitäre Hilfe der BRD ist derweil sicher. Die Frage ist nur noch, ob per Bundesluftwaffe oder aus historischen Gründen mit Zivilflugzeugen. Inzwischen erklärten aber verschiedene weltlich-geistige Friedensforschungsinstitute, dass endlich die verfassungsmäßigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssten, dass die BRD mit gleichen Rechten und Pflichten wie alle anderen Staaten auch an der kollektiven Sicherheit und Sicherung beteiligt sind. Was Wunder, dass dann inzwischen auch der Sozialfriedensdemokrat Carsten Voigt erklärt, der humanitäre Bundeswehreinsatz in Jugoslawien, also mit Bundeswehrflugzeugen und nicht zivilen, sei hoffentlich über alle Parteigrenzen hinweg einheitlich zugestimmt worden. In Helsinki wird morgen schließlich auch noch der Kfze-Gipfel über dessen subsidiären Rechte und Pflichten beraten, ob nämlich die Kfze-Staaten nicht auch unter Eigenregie sowohl Blauhelm wie Kampfeinsätze zur Friedenssicherung durchführen sollten. So viel Frieden war nie in der Welt. Christoph Neb, Mitglied der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft,
Vereinigte Kriegsgegner und Kriegsgegnerinnen in Freiburg und auf dem Anzelt Festival Mitveranstalter eines Workshops zu Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr, also zu Einsätzen außerhalb des NATO-Gebietes, versuchte heute Morgen diese neue deutsche Verantwortung mit einzuschätzen. Dass Krisen wie in Jugoslawien oder schon der Golfkrieg vor anderthalb Jahren die Debatte um weltweites Bundeswehrengagement anheizen, ist für Christoph Neb offensichtlich. Allerdings ist das nicht der einzige Grund für die Debatte.
Also die Tendenz oder der Willen, die Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes bei neuen Aufgaben einzusetzen, ist grundsätzlich da, spätestens seit der Wiedervereinigung. Und es wurde auch schon vor der Wiedervereinigung, also 1989, 88, glaube ich, sogar schon darüber diskutiert, inwieweit das möglich sein sollte jetzt für Deutschland. Aber jede Krisensituation, die irgendwo auf der Welt stattfindet, insbesondere wenn da also humanitäre Fragen besonders im Vordergrund stehen, also wie jetzt etwa in Sarajevo, wo also mehrere hunderttausend Menschen also einem ziemlichen Leidensweg ausgesetzt sind, ist das natürlich immer auch ein hervorragender Vorwand. Es ist leicht dann eben darauf zu verweisen, dass in solchen Situationen die Bundeswehr oder die Bundesrepublik überhaupt nicht einfach tatenlos zusehen kann. Und das bietet natürlich eine hervorragende Legitimation dafür, auch eben außerhalb der NATO tätig zu werden. Und das hat ja jetzt auch schon eine längere Tradition mittlerweile, dass die Bundeswehr immer wieder auch außerhalb des NATO-Gebietes tätig wird. Zwar nicht in irgendeiner direkt militärischen Weise, aber trotzdem eben durchaus als Bundeswehr und auch in eben einer verfassungsrechtlichen Grauzone. Also man hat etwa Minenräumer in den Golf geschickt. Das ist ja kein direkt militärischer Einsatz, ist auch kein Kampfeinsatz. Dann gab es humanitäre Hilfe für die Kurden. Der UN wurden Helikopter zur Verfügung gestellt für die Überwachung der Sanktionen gegen den Irak. Dann kam der Einsatz in Kambodscha. Jetzt Anfang dieses Jahres, wo also dann Ärzte der Bundeswehr nach Kambodscha geschickt wurden. Und jetzt eben Hilfsflüge für Sarajevo. Das heißt also, das hat auch schon eine längere Tradition jetzt, dass man immer wieder Bundeswehrtruppen, also Truppen nicht direkt, aber eben Bundeswehrangehörige außerhalb der NATO einsetzt.
Noch sind es kleine Sticheleien, aber auch an so Etikettenfragen wie Bundesluftwaffe oder Ziviltransporte nach Sarajevo kann man schon sehr schön den eigentlichen Zweck dieser Einsätze festmachen.
Also der Zweck solcher Maßnahmen ist eine Änderung der Verfassungspraxis Schritt für Schritt. Und die deutsche Öffentlichkeit soll eben daran gewöhnt werden, dass die Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes tätig wird. Und am besten ist es dann, wenn man zunächst einmal die Bundeswehr bei humanitären Einsätzen mitmachen lässt. Bei humanitären Einsätzen natürlich immer zusammen dann mit anderen Staaten. Das ist ja eine wichtige Maxime der deutschen Außenpolitik, dass also Deutschland auf gar keinen Fall irgendeinen Alleingang machen darf. Und das Interesse, jedenfalls in konservativen Kreisen, daran, dass die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt wird, in irgendeinem internationalen Rahmen dann natürlich, ist deshalb so groß, weil die Bundesrepublik eben auch Einfluss gewinnen will auf internationale Organisationen wie die UNO zum Beispiel oder auch, es geht ja auch um den Ausbau der KSZE zum Beispiel, auch das ist eine Frage, die die Bundesrepublik natürlich auch beeinflussen will.
Dass die BRD dabei sowohl außen- wie innenpolitisch in einem kleinen Dilemma zumindest noch steckt, zeigt sich im immer noch leicht verschämten Auftreten des Bundesaußenministers Kienle. Militärisch in Sarajevo zu intervenieren war ihm aus historischen Gründen unmöglich. Militärische Ratschläge werden aber dennoch unverhohlen gegeben.
Ja, das ist genau das Dilemma, in dem die Bundesrepublik zurzeit ist. In das er sich aber auch selbst hineinmanövriert. Sie müsste ja nicht sich dazu äußern, was in Jugoslawien oder sonst wo geschehen soll. Aber Sie will eben größeren Einfluss haben auf die Geschehnisse, insbesondere auf die Geschehnisse in internationalen oder multinationalen Organisationen oder bei irgendwelchen multinationalen Aktionen, will da also irgendwie Einfluss gewinnen. Andererseits sind ja aber eben durch die Verfassung die Hände gebunden. Jugoslawien ist jetzt nochmal ein Sonderproblem, da sind der Bundesrepublik aus historischen Gründen auch die Hände gebunden, so sieht das jedenfalls die Bundesregierung derzeit. Aber das ist ein Sonderproblem und das ist ja jedenfalls in sehr vielen anderen Regionen der Welt nicht so, wo dieses Dilemma sich dann so nicht stellen würde.
Also so richtig spannend wird es dann erst beim nächsten Konflikt mit einem historisch nicht zuvor gelassenen Land wie Jugoslawien. Bevor diese letzte Schamgrenze dann auch noch ganz fällt, sind nach Christoph Neb selbst die Vorschläge der Friedensforscher aus Hessen und Hamburg und von der Evangelischen Kirche, dessen Friedensforschungsinstitut fest, einigermaßen nachvollziehbar.
Wo dann eben auch Einschränkungen formuliert wurden, also etwa, dass die Bundesrepublik sich nur an Blauhelm-Missionen der UNO beteiligen sollte oder nur an Kampfeinsätzen unter dem Kommando der UNO, also nicht an solchen Aktionen wie im Kuwait-Fall. Das sieht mir dann auch mehr als Schadensbegrenzung aus. Man sieht, dass sich das nicht mehr verhindern lässt, dass die Bundeswehr irgendwie über die bisherigen Verfassungsgrenzen hinaus eingesetzt wird und will dann wenigstens noch insoweit Einfluss gewinnen, als man sagt, wenn schon die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt wird, dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen, also etwa nur bei Blauhelm-Einsätzen oder Ähnlichem oder nur unter UNO-Kommando.
Ja. Selbst wenn Harald Müller etwa von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung für Waffeneinsätze und gegen Gewalt plädiert, Argumente gegen Kampfeinsätze als bloße Ausflüchte bezeichnet und eine kontrollierte internationale Interventionskapazität mit deutscher Beteiligung fordert, dann sind das eben Züge der Zeit, die auch ein Friedens- und Konfliktforschungsinstitut erfassen würden. Und was in solch einer Zeit eine deutsche Friedensbewegung getragen, ja auch von allerhand Verantwortung, von deutschen Pflichten und weniger Rechten, was die dazu noch fordern soll, ist schwierig zu sagen. Auch für Christoph Neb, Out-of-Area-Spezialist der GfG-VK Freiburg.
Es ist klar, dass also die meisten natürlich die völlige Abrüstung befürworten. Also am besten eine Bundesrepublik ohne Armee. Es gibt ja auch eine entsprechende Initiative. Aber trotzdem wird auch durchaus in der Friedensbewegung gesehen, dass man auf die aktuellen Fragen, auf aktuell gestellte Fragen durchaus reagieren sollte. Da geht eben die Tendenz dahin, eben das zu fordern, was dieser Maximalforderung Bundesrepublik ohne Armee am nächsten kommt. Und da ist es eben, ja, da wäre es also im Sinne einer Minimierung des Militarismus in Deutschland durchaus sinnvoll, wenn also die bisherige Verfassungslage, der bisherige Verfassungskonsens beibehalten würde und weiterhin die Bundeswehr nur zur Verteidigung des NATO-Gebietes eingesetzt würde. Aber selbst dieser Konsens ist ja jetzt schon völlig in Frage gestellt. Und wenn es denn also unbedingt sein muss, dass Deutschland irgendwie sich an friedenserhaltenden Maßnahmen beteiligt, sich also irgendwie out of area, also außerhalb des NATO-Gebietes engagiert, dann sollte das auch so minimal wie möglich sein, also dann möglichst nur an UNO-Blauhelmen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juli 1992.
Griff auf soziale Errungenschaften tabu. Ob noch vor Jahren der Streikparagraf, kürzlich erst die Idee realer Einkommensverluste im Bereich öffentlicher Dienst zur Finanzierung des Anschlusses der DDR oder derzeit die Diskussion um den Karenztag. Um eben den soll es uns im Folgenden auch gehen. Wir begrüßen deshalb jetzt hier im Studio den Wilfried Huber. Auch du arbeitest im Metallbereich, der Branche, die derzeit wieder am meisten Ärger macht gegen die Pläne der Bundesregierung. Am Wochenende sind aus eurem Bereich einige zigtausend, hauptsächlich in Norddeutschland, auf die Straße gegangen, um sich gegen diese Ideen der Bundesregierung auszudrücken. Vielleicht blicken wir einfach eingangs mal ein bisschen zurück ins Jahr 56, 57. Damals gab es recht, ich glaube, die längsten Streiks überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Streiks, die damals gingen um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das ist ja im Grunde ein Thema, was jetzt heute andersrum wieder aufgegriffen wird. Vielleicht kannst du zuerst einmal so einen Blick zurückrichten.
Ja gut, also ich habe mir das auch nochmal kurz nachgeguckt, weil ich diese Sachen auch nicht so im Kopf hatte. Es ist also wirklich so, dass 1956, 57, und zwar im Winter, muss man sagen, der längste Warnstreik oder der längste Streik überhaupt in der Nachkriegsgeschichte stattgefunden hat. Und zwar 16 Wochen lang haben ca. 34.000 Metallerinnen und Metaller die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erstritten. Also da ging es um die reine Lohnfortzahlung. Dazu muss man anmerken, dass dann in den 60er Jahren die Karenztage, die es damals noch gab, das heißt, die ersten Tage der Arbeitsunfähigkeit, also sprich den ersten Krankheitstag, nicht bezahlt wird, dass die in den 60er Jahren dann abgeschafft wurden.
Jetzt hast du eben schon ein Stichwort genannt, Karenztage, um genau den Begriff geht ja im Moment an die Diskussion. Vielleicht kannst du das einfach auch nochmal schildern, was heißt das denn überhaupt konkret?
Ist also so, laut Duden heißt Karenzzeit nichts anderes wie Wartezeit oder Sperrfrist. Und genau darum geht es, also in die Diskussion, die ja so neu wiederum nicht ist, die gibt, hat sich immer wieder mal wiederholt. Karenztag bedeutet nichts anderes, dass der erste Krankheitstag nicht bezahlt wird. Das heißt, die Unternehmer zahlen dann erst ab zweiten Krankheitstag und das kann im Einzelfall auch so aussehen, dass halt Arbeitnehmer 100 Mark, je nachdem, welchen Monatslohn sie haben, auf 100 Mark, 150 Mark pro Monat verzichten müssen.
Und das gab es eben damals auch schon, diesen Karenztag. Auch der wurde damals durch Streiks dann erst wieder, oder wurde dann abgeschafft?
Nee, nicht durch Streiks, sondern der hat sich im Laufe der Jahre, wurde der einfach übernommen, also in Verhandlungen übernommen. Also damit der Streik, da ging es um die reine Lohnfortzahlung. Und der Karenztag, der wurde eben dann, wie gesagt, in den 16 Jahren einfach übernommen. Und es ist zwischenzeitlich so, dass in den meisten Tarifverträgen, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, bei 80%, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geregelt ist, also tarifrechtlich geregelt. Sie ist aber auch im Lohn- oder im Krankheitsfortzahlungsgesetz, glaube ich, so nennt sich das, rechtlich geregelt. Also beide Regelungen gibt es.
Jetzt hat die stellvertretende DGB-Vorsitzende am vergangenen Wochenende von einem der schlimmsten Angriffe auf die Gewerkschaftspolitik gesprochen. Da ist auch von einem Angriff auf die Tarifautonomie die Rede gewesen. Ich würde jetzt zum einen gerne von Ihnen nochmal hören, wie funktioniert das ganz konkret, diese Lohnfortzahlung? Da ist ja der Arbeitgeber zum einen gefordert, dann geht es aber irgendwie doch auch um die Krankenkassen. Das zum einen. Und inwieweit kann überhaupt die Bundesregierung, wie sie das derzeit tut, darauf Einfluss nehmen, auf solche Regelungen? Ist das nicht eine Sache, die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Tarifauseinandersetzungen erstritten und dann in Tarifverträgen dann entschieden oder niedergeschrieben wird?
So ist richtig. Also der Protest, der richtet sich einfach im Moment deswegen so stark gegen diese Überlegung, hier den Karenztag anzuführen, weil die Tarifautonomie unterhöhlt wird. Bisher war es einfach so, dass die Lohnfortzahlung erstritten wurde, dass die Unternehmer bereit waren, dann auch Tarifverträge darüber abzuschließen. Und diese Forderung jetzt zur Einführung des Karenztags unterläuft praktisch die Tarifautonomie. Man möchte ja jetzt von Seiten der Regierung oder von der Koalitionsregierung, möchte man ja, dass auch der Betriebsrat dann darüber entscheiden kann. Und damit ist die Tarifautonomie den Gewerkschaften aus der Hand genommen und damit natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Funktion.
Und weshalb dann das Engagement der Bundesregierung? Die ist natürlich Arbeitgeber, haben wir jetzt ja gerade kürzlich wieder erfahren, im öffentlichen Dienst, aber darauf beschränkt sich das Engagement ja wohl nicht.
Nee, das hat natürlich einen Hintergrund. Der Hintergrund ist natürlich ein rein finanzieller, also erstmal ein rein finanzieller. Und zwar ist die Pflegeversicherung, die ja ab 96 kommen soll, die 25 Milliarden pro Jahr kostet, soll ja zu beiden, zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt werden. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, durch die Einführung eines Karenztages sparen die Unternehmer 6,3 Milliarden ihrer 12,5 Milliarden wieder ein. Und das ist für mich eigentlich mit ein Hauptpunkt bei der ganzen Diskussion. Also man entlastet die Unternehmer wieder durch die Einführung des Karenztages, belastet aber gleichzeitig die Arbeitnehmer und zusätzlich die kranken Arbeitnehmer.
Gibt es Perspektiven, wie die ganzen Pläne jetzt doch auf dem Tisch wieder gewischt werden können?
Ja gut, die Diskussion hat ja jetzt begonnen und wird natürlich noch weitergehen. Es gab ja auch die ersten Streiks, das ging ja auch durch die Medien. Und ich denke, wenn über den Sommer, wenn das also wirklich die Diskussion anhalten sollte, beziehungsweise wenn diese Regierung weiterhin versuchen sollte, diesen Karenztag einzuführen, dann wird es massenweise Arbeitsniederlegungen und Streiks geben, weil sich die Gewerkschaft das einfach nicht mehr bieten lassen kann. Also hier diese massiven Eingriffe in die Tarifautonomie, und das sehe ich also auch als Gewerkschafter vor Ort, sieht es also schon auch so.
Jetzt hat ja da die IG Metall traditionellerweise die Nase vorn. Das ist im Moment wohl auch wieder so. Du hast gerade vorhin noch Nachricht erhalten, wie sich die IG Metall auch in der Sache jetzt engagiert. Wieso ist es insbesondere der Metallbereich, der sich auf die Hinterfüße stellt, und was wird denn wohl da laufen?
Also es war so, dass damals die Lohnfortzahlung auch von den Metallern, erstritten wurde. Und das Engagement ist einfach auch deswegen, weil die IG Metall einfach ein sehr starkes Gewicht einfach hat und auch ein Interesse dran haben muss, dass eben Tarifverträge nicht ausgehöhlt werden. Und von daher halt diese massiven Proteste kommen. Hier an der Verwaltungsstelle Freiburg gab es auch eine Presseinformation der IG Metall, die auch in die Medien ging, die allerdings nicht von allen gebracht wurde. Aber das ist eigentlich auch nichts Neues. Und es gab auch hier Arbeitsniederlegungen in Form von früher nach Hause gehen, in Form von wirklichen Arbeitsniederlegungen oder in Form von Ausdehnung von Pausen.
Worum geht es da zentral in der Pressemitteilung? Vielleicht ist die ganze ein bisschen zu lang, aber was ist da die zentrale Aussage?
Ja gut, die zentrale Aussage ist einfach nochmal ein Hintergrundbericht über das, was einfach war. Und das ist das eben auf Kosten, das ist glaube ich schon mit ein entscheidender Punkt, auf Kosten der Arbeitnehmer jetzt diese Pflegeversicherung eingeführt bzw. bezahlt werden soll. Das heißt wieder eine Entlastung der Unternehmer und eine Belastung der einzelnen Arbeitnehmer.
Sind Streiks wohl auch nicht auszuschließen für die Zukunft auch hier im Freiburger Raum?
Nee, ganz sicher nicht. Also ich gehe davon aus, wenn die Diskussion wirklich weitergeht über den Sommer, dann wird es im Herbst massiv zu Streiks kommen.
Wenn wir euch zu Hause auf dem Laufenden halten und vielleicht dich auch mal wieder einladen. Herzlichen Dank erstmal, dass du gekommen bist.
Ja, bitte.
B31 wird nicht gebaut. War jahrzehntelange Parole der Gegner und Gegnerinnen eines gigantischen Straßenneubaus in Freiburgs Osten, oftmals getragen von Zweckoptimismus oder auch Wunschdenken. In vergangenen Wochen und Monaten hingegen schien der Baubeginn so nah wie noch nie. Allerdings nahm im selben Maße auch der Widerstand gegen das Projekt zu. Freiburger Kommunalpolitiker verurteilten Gegner und Gegnerinnen des Projekts gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativlern gleich schon mal vorab als potenzielle Mörder. Was sich derzeit als eher überflüssige Kampagne darstellt, sind die staatlichen Organe fürs Erste doch mal mit ihren eigenen Waffen, denen der formalisierten Demokratie, geschlagen. Vergangenen Freitag machte das Berliner Bundesverwaltungsgerichtshof erstmal einen Strich durch die Rechnung der Straßenbaufreunde und natürlich auch der betroffenen Bürger und Bürgerinnen in Egmont. Um gemeinsam zu überlegen, wie die katastrophalen Verkehrszustände in Freiburg-Egmont gelöst werden können, schlagen Interessierte nun einen runden Tisch vor. Hier bei uns im Studio mit Gegnern und Befürwortern des Projekts an einem Tisch zu diskutieren, scheiterte heute allerdings, genauso wie der runde Tisch bislang eher nicht zustande kam. Deshalb im Folgenden ein Gespräch mit Volker Schönberg, Mitglied der Bürgerinitiative gegen die B31 Ost. Die Befürworter, wie gesagt, hatten kein Interesse an einer öffentlichen Diskussion über weiteres Vorgehen.
sinnvoll, gerade die Fronten mittlerweile so verhärtet, dass ein gemeinsames Gespräch überhaupt nicht mehr geht?
Das scheint tatsächlich so zu sein. Allerdings muss man den Befürwortern der Straße zugestehen, dass sie diesen Schlag erstmal wegstecken müssen. Die haben ja am Sonntag sich zu einer spontanen Protestdemonstration aufgerafft, die eben da mit Traktoren und Spruchbändern die B31 blockiert. Und da, denke ich, ist schon ein Ansatzpunkt, wo wir mit den Ebenen dann zusammenkommen können. Man muss sich mal anschauen, was dieses Urteil bedeutet. Es bedeutet zunächst ja nur, also auf der juristischen Ebene, dass eine Verzögerung eintritt, bis die Mannheimer entschieden haben. Wenn das Mannheimer Urteil, das erneute Urteil, gegen uns ausgeht, dann stehen wir vor der gleichen Situation wie jetzt. Wird das ursprüngliche Mannheimer Urteil, also das Straßenbefürworterurteil, endgültig kassiert, dann ist die B31 gestorben. In jedem Fall aber wird es eine weitere Verzögerung von schätzungsweise 1 bis 3 Jahren geben. Und die Situation der Ebnete und der Schwarzwaldschwäßler wird noch 1 bis 3 Jahre länger zu der 10- bis 15-jährigen Bauzeit tatsächlich ziemlich unerträglich bleiben.
Ich habe gleich nur mal ganz kurz, du hast eben schon gesagt, es wird sich um so und so viel verzögern. Was sind denn jetzt genau die Schritte? Die ganze Entscheidung ist jetzt ja wieder, sagen wir, zurück an die Anfänge von dem formalen juristischen Prozess gestellt. Es muss jetzt aber auch noch eine weitere Komponente, die bisher nicht drin war, in der Auseinandersetzung mit berücksichtigt werden. Dieses Umweltverträglichkeitsgutachten muss erstellt werden. Heißt es nicht, dass wenn der ganze Prozess wieder von vorne anläuft, dass es mehr oder weniger dann durch so zusätzliche Hürden, die jetzt noch hinzukommen, das vielleicht doch ein endgültiges Aus.
Ja, vielleicht hole ich da mal ein bisschen weiter aus, weil man nicht erwarten kann, dass alle Freiburger und Freiburgerinnen oder alle, die jetzt hier zuhören, genau Bescheid wissen, wie der Gang der Dinge war. Das ist ja auch alles ein bisschen trocken mit diesen juristischen Dingen. Es fing ja damit an, dass vor dem Verwaltungsgericht Freiburg gegen das Planfeststellungsverfahren des Regierungspräsidiums, sprich die gegen die Straßenplanung der B31 neu geklagt wurde. Die Freiburger haben den Klägern Recht gegeben. Damals die Straßenbefürworter, also das Regierungspräsidium, ging natürlich in Mannheim in Berufung und wie so oft wurde das Freiburger Urteil durch die Mannheimer Richter kassiert. Die Mannheimer Richter, und das war eben im letzten Sommer, haben ja noch nicht mal die Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin zugelassen. Dagegen wurde jetzt Einspruch erhoben, eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde. Diese Nichtzulassungsbeschwerde wurde jetzt in Berlin entschieden. Die Berliner hätten es auf 2 verschiedene Art und Weise machen können. Entweder hätten sie das Revisionsverfahren direkt in Berlin zulassen können oder, was das Ganze verkürzt, sie hätten es nach Mannheim zurückverweisen können, was sie jetzt auch getan haben. Das liegt also jetzt in Mannheim. Und ob das jetzt tatsächlich so ist, wie du es optimistisch eben ein bisschen beschrieben hast, dass das ganze Verfahren nochmal neu aufgerollt wird und dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden müssen, wage ich zunächst mal zu bezweifeln. Es geht hier um rein formale Verfahrensfehler, das heißt also, dass das ein oder andere Gutachten nicht genug gewürdigt wurde. Ich kenne das Urteil noch nicht genau, also ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Und von daher kann ich da jetzt auch noch nicht genau sagen, wie weitreichend dieses Verfahren nochmal neu gestaltet werden muss. Aber in jedem Fall bedeutet das eine Verzögerung von schätzungsweise 1 bis 3 Jahren, wenn nicht, was natürlich auch möglich ist, politischer Druck auf die Mannheimer Richter ausgeübt wird, das Ganze doch etwas zu beschleunigen.
Politischer Druck ist natürlich auch vonnöten, um vielleicht einen Stimmungsumschwung, der vielleicht ein klein bisschen in den letzten Monaten doch zu verzeichnen war, aber den vielleicht noch so weit zu forcieren, dass irgendwann eine Mehrheit für diesen Bau hier in der Stadt überhaupt nicht mehr auszumachen ist. Und es würde natürlich euch mit der Aufgabe konfrontieren, ein Gegenkonzept auf den Tisch zu legen, was so begeisterungsfähig ist, dass sich da einfach auch eine Mehrheit dann hinter sowas stellt, auch im, sagen wir mal, im Freiburger Gemeinderat. Wie sehen denn diese Konzepte aus, die ihr tragt? Denn man steht jetzt heute wieder in der BZ, die Eisenbahnlinie in Zöllental, die ist halt nur irgendwo an Kapazitätsgrenzen angelangt. Erschreckt euch das dann oder wo würdet ihr ansetzen, um da doch noch was zu bewegen?
Ja, unser Ansatzpunkt, um die Verkehrsprobleme da im Freiburger Osten in den Griff zu kriegen, ist zunächst mal der, dass man sich anschaut, wie sich dieser Verkehr im Freiburger Osten tatsächlich zusammensetzt. Und da stellt man fest, dass ca. 60%, wenn nicht mehr, und das nach offiziellen Zahlen, sogenannter Ziel- und Quellverkehr ist. Das heißt also Leute, die nach Freiburg fahren und wieder zurückfahren. Die meisten Leute sitzen allein im Auto, fahren morgens in die Stadt, abends zurück, fahren zwischendrin zu Einkaufsfahrten rein und so weiter und so fort.
Und diese Leute, ein Großteil dieser Leute, würde man bei einem verbesserten Angebot im öffentlichen Nahverkehr von der Straße runterbekommen. Da sind wir fest davon überzeugt. Und ein guter Hinweis in die Richtung sind ja auch die neuesten Verkehrszahlen. Die Stadt hat also untersucht, im März Verkehrszählungen gemacht, wie sich die Regiokarte auswirkt und hat aber festgestellt, dass in den Spitzenzeiten bis zu 20% auf der Schwarzer Straße der Verkehr zurückgegangen ist und in Ebnet. Und die Regiokarte ist ja alleine noch gar nicht viel. Also was wir uns vorstellen, ist, sagen wir mal, so ein integriertes Verkehrskonzept. Das bedeutet Ausbau der Höllentalbahn, also zweites Gleis, Elektrifizierung oben zwischen Donaueschingen und Neustadt, Weiterführung des der Höllentalbahn bis ins Industriegebiet Nord, ganz wichtig, weil da 10.000 bis 15.000 oder mehr Leute arbeiten. Die müssen jetzt alle in der Stadt mühsam umsteigen. Da gibt es jetzt inzwischen auch eine Initiative von Betriebsräten, die sich mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie man am besten den öffentlichen Nahverkehr umbauen kann, wie man einen Fahrplan gestalten kann, damit alles möglichst reibungslos läuft, auch zu Schichtwechseln. Und das sind alles so Dinge, mit denen wir denken, sehr viel erreichen zu können.
Aber damit sind die LKWs nachts zum Beispiel noch nicht von der Straße und der Sonntags-Touri-Verkehr immer noch nicht.
Richtig, ich habe jetzt nur von dem Personennahverkehr geredet. LKW-Verkehr ist tatsächlich ein Problem. Man kann sofort was machen, wenn man hingeht und ein LKW-Nachtfahrverbot einführt. Muss das Land natürlich zustimmen, beziehungsweise der Bund. Man kann weiter eine Tonnagebegrenzung machen. Im Moment donnern ja zunehmend 40 Tonner die B31 rauf und runter. Das muss nicht sein. Man kann Gefahrguttransporte einschränken, damit hätte man auch dieses Trinkwasser-Argument zumindest ein Stück weit vom Tisch. Man kann Pförtnerampeln vor den die verschiedenen Orten, also Zaden, Ebnet, einführen. Und mit diesen ganzen Maßnahmen zusammen wird man mit Sicherheit den Verkehr so deutlich entlasten können, dass in Ebnet an der Schwarzer Straße das Wohnen im Vergleich zum Beispiel zur Eschholzstraße, zur Habsburger Straße, zur Heringer Straße wirklich ein Vergnügen sein wird. Also die ganz entlasten kann man die Ebnet sicher nicht. Die leben halt am Rand einer Großstadt und das wird halt immer so bleiben. Wir leben eben nicht im entlegenen Schwarzwaldtal.
Ihr habt heute Abend gerade ein Treffen als Bürgerinitiative gegen die B31 Ost. Was ist denn für euch, jetzt sagen wir mal, kann man das schon abschätzen, Konzeption so an politischer Arbeit und Zielsetzung für die nächsten Monate?
Wir brauchen uns jetzt glücklicherweise eben nicht damit zu beschäftigen, was wir machen, wenn das Urteil negativ ausgeht oder wenn die Bagger anrollen. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Was wir versuchen werden in der nächsten Zeit, sind eben gerade diese Alternativvorstellung publik zu machen, die zu diskutieren, und dazu soll eben auch dieser runde Tisch dienen. Wir denken, dass auch die Ebene und die Schwarzwaldsträßler mit an den runden Tisch sollen und auch können. Und Voraussetzung, um da mitzumachen, ist eben nicht, dass die Gesprächsteilnehmer da jetzt alle übereinstimmen und sagen, die B31 soll nicht gebaut werden, sondern es geht darum, sagen wir mal, in dem nächsten Zeitraum 10 bis 15 Jahre die Verkehrssituation im Osten und in ganz Freiburg in den Griff zu kriegen. Und der runde Tisch ist eine Form, wo unter Beteiligung oder reger Mitsprache der Bürger versucht werden kann, das ein bisschen anders zu machen als bisher, wo die Planung nur von oben kam. Und von daher denken wir, dass die Fronten auch nicht unbedingt so verhärtet sein müssen, denn letzten Endes muss das Interesse der Anwohner in Ebnet und in der Schwarzer Straße auch sein, einfach den Verkehr da wegzukriegen. Damit können wir überein.
Die angekündigte Veranstaltung morgen, 8. Juli um 11.30 Uhr, wird die nach wie vor laufen, trotz diesem ersten Urteil?
Die wird nach wie vor laufen. Das ist eine Veranstaltung, bei der es generell um diese Verkehrsprobleme, natürlich speziell in der B31, aber auch in Freiburg geht. Das ist eine Veranstaltung, die ja die Uni-Gruppe organisiert und wird die auch durchführen. Und die haben ja auch nochmal besondere Anliegen, Autoverkehr in der Mensa, Rempartstraße und so weiter, was da sicher auch mit reinkommt.
Treffpunkt in der Rempartstraße, für die es interessiert, morgen Mittwoch, 8. Juli um 11.30 Uhr.
Ja.
Dir, Volker Schönberg, erstmal herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juli 1992.
Der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh.
Farbfilm vergessen können, das auch beim 6. Freiburger Videofonds gehen, so einfach geht es ja nicht so. Es werden wahrscheinlich weniger Urlaubsfilme zu sehen sein. Außerdem, jetzt ist Ursula Hartenstein hier, die übrigens nicht nur von der Freiburger Medienwerkstatt ist, sondern auch vom Kommunalen Kino. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung des 6. Freiburger Videofonds. So einfach wird es nicht sein. Ich dachte heute Mittag, als ich die Materialien durchgelesen habe, vielleicht wird es noch viel schwieriger, vielleicht bin ich da überhaupt nicht in der Lage. Vielleicht ist es ein reines Spezialisten- und Spezialistinnen-Treffen. Du hast mir ein paar Sachen gegeben zu dem Rahmenprogramm und also da muss man sich schon sehr gut, denke ich, in dieser Materie auskennen, um da irgendwie so durchzusteigen, um was für Sachen es da eigentlich geht. Sag mal schnell, vielleicht jetzt gerade zur Einleitung, ist auch dieses Rahmenprogramm wirklich an ein breites Publikum gerichtet oder bezieht sich das nicht schon sehr auf Videomachende?
Eigentlich ganz und gar nicht. Vielleicht die eine Veranstaltung, wo es mehr ums Handwerk geht, vom Film, vom Video zum Film, da vielleicht schon, aber ansonsten ist vielleicht die Vorbereitung für diese einzelnen Veranstaltungen, die dann auch nur ein Programmpunkt sind, sehr speziell. Aber das, was nachher zu sehen sein wird, ist eigentlich genauso für die Freiburger wie für die auswärtigen angereisten Gäste. Also da zum Beispiel eben Video International, die Videos aus Nordirland. Das ist... Natürlich könnten wir jetzt 4 Tage lang Videos aus Nordirland präsentieren. Aber wir haben uns jetzt entschieden, nachdem wir eine Menge Videos gesehen haben, eine bestimmte Gruppe einzuladen und deren Arbeit zu präsentieren. Und das weil die uns besonders interessant erscheinen, auch von dem Videospezifischen her. Aber da geht es auch nicht nur um das visuelle Ereignis, sondern durchaus, wie man sich denken kann, bei Videos aus Nordirland um Inhalte und um dokumentarische Geschichten.
Da sind wir vielleicht auch gerade bei der inhaltlichen Einstiegsfrage, quasi eine traditionelle Radio Dreieckland-Frage. Ihr schreibt ja auch, das Freiburger Videoforum sieht sich an der Schnittstelle von Video und digital erzeugten Bildern, das sind ja technische Fragen einerseits, und Video und Film andererseits, auch nochmal technische Frage, und gleichzeitig an der Schnittstelle von technischer Innovation und Autorenhandschrift, das sind Produktionsfragen nochmal, gepaart mit emanzipatorischen Inhalten. Also diese emanzipatorischen Inhalte, auch in der Selbstdefinition, kommen da eigentlich sehr spät, was jetzt sicher zum Beispiel bei diesen Northern Visions aus Belfast nicht der Fall ist, weil da gibt es ja durchaus, also wie ich das verstanden habe, du hast mir ja die Materialien zu einem Film von denen gegeben, wo quasi fast so eine Verbindung von medienpädagogischem Konzept und Dokumentarfilm angestrebt ist. Kannst du über deren Arbeit ein bisschen was erzählen?
Ja, Northern Visions gibt es schon relativ lang in Belfast und die haben auch ein Musikstudio, also nicht nur ein videotechnisches Studio, arbeiten gemeinsam an den Projekten. Sie haben sich natürlich auch spezialisiert, vielleicht ein paar sind spezialisiert auf Kameraarbeit, die anderen mehr Schnitt, die anderen mehr Musik, aber ansonsten entwerfen sie ihre Projekte gemeinsam und haben so eine Spannbreite von Interviewfilm, sagen wir mal, der mehr in die Tiefe geht, bis hin zu sehr satirischen, visuellen Formen, die sie entwickelt haben. spannend ist vielleicht, dass sie gerade bei diesem Jungsein in Belfast, dass sie da mit ganz ungewöhnlichen Geschichten arbeiten, wie Drama, Song, Satire, Poesie, und da im Konzept 50 Jugendliche beteiligt waren.
Die selber auch gedreht haben, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, die auf den verschiedensten Ebenen mitmachen, beteiligt sind. Das Ganze kann man schlecht beschreiben, weil es so viele Ebenen hat, visuelle Ebenen. Es ist eine sehr aufwendige Geschichte, irgendwie auch knallhart in dem, was sie über ihr Leben, über die Zukunft in ihrem Land, in ihrer Stadt vermitteln. Aber zugleich auch sehr ansprechend oder sehr, es stimmt einem sehr nachdenklich, aber es ist auch sehr vermittelnd und videospezifisch umgesetzt, also was sie da zu zeigen haben.
Da zumindest in diesem Jungsein in Belfast, habe ich denke, so den ganzen Film der Phase, wird halt sehr viel auch dokumentiert aus einem Land, was ständig im Krieg ist, oder in dieser Ankündigung heißt es auch schon, eigentlich würde die nordirische Bevölkerung die meist fotografierteste Bevölkerung oder abgefilmte Bevölkerung seit 68 sein, aber trotzdem tauchen sie fast nirgends als Subjekte auf, sondern meistens nur als Objekte vor der Kamera. Also da ist sicher ein vehementer inhaltlicher Anspruch eine andere Sache. Das ist ein Rahmenprogramm, ein anderes ist dieses Swiss-Effekt Zürich. Ich habe mir das heute Mittag durchgelesen und dachte, naja, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur eine Frage für Leute, die selber Videos machen, ob man FATS, heißt diese Methode oder dieses Verfahren oder die Technik, mit der dann Videos auf Normalfilme umgeschnitten werden können, Hat es für zuschauende Leute irgendeine Relevanz, diese Fragen, die im Rahmen von so einem Ding diskutiert werden?
Ja, das ist schon mehr eine Veranstaltung für die Videomacher und Macherinnen, und zwar eine Frage, die zurzeit vielerorts diskutiert wird. Und wir wollen das Ganze eben auch vorführen. Aber das hat auch mit diesem Zitat jetzt zu tun von vorher. Du hast gesagt, du hattest vorgelesen, was wir da geschrieben hatten. Video und digital erzeugte Bilder und Video und Film andererseits. Weil wir bekommen immer mehr Videos zugeschickt, die nicht mehr pure Videos sind, wo, ja, Multimedia eigentlich wäre das Stichwort dazu. Da taucht Super 8 auf, da taucht 16mm Material auf, 35mm Material. Dann gibt es viele computererzeugte Bilder. Und einfach nur vom Video zu reden, das geht eigentlich nicht mehr. Und in der Schweiz wurde jetzt ein Verfahren entwickelt, was bezahlbar ist für Leute, die einen ordentlichen Etat für ihr Videoprojekt haben. Und das Endergebnis ist dann der Film. Ein Film, das heißt, Kinoauswertung ist möglich. Das heißt auch für die Macher, dass sie eventuell Filmförderung kriegen könnten. Und was einzelne auch schon gesagt haben, es bringt mehr Prestige.
Und wie ist sowas für Rezipienten und Rezipientinnen? Wird es nicht insgesamt einen Umbruch geben? Also ist für mich als Zuschauer, egal ob ich im Kino letztlich auf Videofilme, auf videogedrehte Filme sehe oder ob ich auf, wie ist das, 36? 35mm gedrehte Filme sehe, ist das ein Unterschied für mich als Zuschauer, wenn sowas sich als Technologie durchsetzt, ja, und tatsächlich billiger ist?
Der Unterschied nimmt eben immer mehr ab. Also das wollen wir eben genau auch zeigen, und das ist vielleicht auch interessant für nicht nur die Insider, ein Video zu sehen, sagen wir mal einen bestimmten Teil vom Video oder ein ganzes, und danach das als Film zu sehen und dann darüber zu reden, was ist da eigentlich jetzt noch zu sehen oder anders, und eben auch die ganzen Mischformen. Also als ein Beispiel möchte ich da den Panwitzblick nennen, den kennen sicher einige Freiburger vom Didi aus der Medienwerkstatt. Da sind viele Teile.
Diese Super 8 Filme
sind das, Super 8 Filme? Nein.
Diese alten Aufnahmen?
Die alten Aufnahmen, ja, aber er selbst hat auch Video gedreht und auch Film. Und es ist für Videomacher ganz klar, zum Beispiel lange Beobachtungen, Interviews, wo man viel Material braucht, das ist günstiger, auf Video zu drehen. Dann braucht man als Macher auch nicht die Leute beschränken in ihrer Zeit, ja, sie müssen sich nicht kurz fassen, während Landschaften und andere Bilder einfach als Film ja, brillanter aussehen. Und diese neue Technologie, die macht aus dem Videofilm und nur noch bei schnellen Bewegungen und bei schwierigen Lichtverhältnissen, ist es vielleicht noch zu sehen.